Betrieb hat schon mal erwähnt, was hat es immer mit zum Beispiel 0, 1 Mark so eingeschrieben? Aber in der dreiwertigen Logik ist es eine Frage der Barkonsistenz, wie wir der Part 10 oder der 2. Logik verwendet man statt dieser Zahlen noch in die Buchstaben, einfach um da keine Verwirrung entstehen zu lassen, weil es ja dann in diesen speziellen Fall eben wenn ich diese Zahlenwerte geht, also das ist der Punkt, weil es wird eben nicht Maße 50% bedeutet, sondern etwas spezifischer. Deswegen verwendet man diese anderen Wahlswerte, obwohl man natürlich das ungeachtet das Ganze deklarieren kann in der Niedersprache. Ich sage, wie haben Sie das letzte Mal erwähnt, das ist eigentlich ziemlich egal. Entscheidend ist immer nur die Anzahl der Wahlswerte, also wie viele Wahlswerte ich habe und wie ich diese Wahlswerte dann interpretiere. Also das wäre diese zweite Menge, oder diese dritte Wahlswerte, die da drin steckt. Und das dritte, diese komische Menge, das sagt mir gerade, dass die Menge aller Funktionen fj für jedes j aus diesem großen J. Und das große J, das sind einfach die Vektoren, die ich in meiner Logik einführen kann, einführen will. Das können die Vektoren sein, die wir auch von der klassischen Logik kennen können. Wir besprechen das hier nicht im Detail, aber wenn Sie in die Literatur reinlesen, dann werden Sie sehen, dass es in vielen Logiken, in vielen mehrwertigen Logiken jetzt die Vektoren, die einfach nicht in sinnvoller Weise auch die klassischen Vektoren herunterbrechen kann, weil sie keiner dieser Normalbedingungen genügen, irgendwie anders sind und dann verwendet man dann meistens natürlich andere Symbole, oder Urstab. Und diese nicht klassischen Vektoren gibt es natürlich auch, oder konzipiert. Wir fassen uns auf jeden Fall ausschließlich in dem Fall, wo das Junktoren sind, nur aufgrund der Normalbedingungen ihres Glieds auf den klassischen Fall führen kann oder zumindest in diese Richtung ist. Und damit hast du es. Man hat dann für jeden dieser Junktoren sogar eine Funktion definiert, die einfach das festsetzt, was wir von der klassischen Logik als Wahlsprache haben. Eine Wahlsfunktion, die ja nichts anderes macht, sondern jede mögliche Belegung mit Wahlswerten, den jeweils daraus resultierenden Wahlswert anspricht. Und damit ist die Semantik einer solchen mehrwertigen Logik vollständig, also hinreichend spezifiziert. Wie das Ganze dann auf der syntaktischen Ebene ausschaut, ist wieder eine andere Frage, also wie man da Kalküle dazu finden kann. Das ist was wir gar nicht diskutieren werden. Aus dem einfachen Grund, weil gerade in dem Fall, wo es eine endlichwertige Logik hat, also eine dreiwertige Logik, war das ja ohne dies ganz klassisch, aussagenlogisch und mathematisch interpretieren kann. Und das ist dann unbedingt mathematisch nicht unbedingt erforderlich oder unersetzlich, dass er da auch ein Kalkül dazu findet, weil man ja ohne diese aufgrund der Wahlstaffeln, wie wir vorne, dann passenden Wahlswert definiert. Wir diskutieren jetzt ein paar Beispiele für solche mehrwertige Logiken. Im Prinzip kann man das in, man könnte das so Formstrukturarten irgendwie aufteilen. Also, wenn ich da alle mehrwertigen Logiken hätte, dann wäre die eine interessante Option die der unendlich wertigen Logik. Also Logiken, die unendlich viele Wahlwerte aufweisen. Da haben wir gesagt, spezialisieren wir uns auf den Fall, wo diese Wahlzeitmenge, das ist ein probabilistischer Intervall, unendlich, also eine Überabsichtsfrage. Wahlzeitmenge, aus naheliegenden Gründen, weil es da dann im nächsten Fall natürlich nur darum geht, dass man Wahlzeiten bei diesen 50% Wahl oder wieder ein bestimmtes Maß an Wahlen braucht. Und diese Interpretation erreicht. Die andere Geschichte wäre die, dass man endlich wertige Logiken hat, also endlich viele Wahlswerte. Und da könnte man jetzt, das sind zwei Arten und Weisen interpretieren. Also die eine okay, naja. Das ist vielleicht so lang. Das wäre die eine Möglichkeit der Klassifikation und die andere Möglichkeit der Klassifikation wäre hier zu sagen, die Wahrheitswerte drücken aus ein graduelles Wahrsein. Und die andere Option wäre die, dass die Wahrheitswerte etwas anderes ausdrücken. Also wir haben diesen Standardfall und sagt, ich glaube, die mehreren Wahrheitswerte drücken aus, dass es wahr und immer den Grad oder wie man das nennt hat. Und dann haben wir einige Fälle, mit denen wir jetzt beginnen werden, die nicht auf diese Interpretation heruntergebrochen werden müssen. Und was wir machen ist, dass wir diese zwei Diagramme quasi zur Deckung bringen. Das heißt, wir interpretieren es so, dass wir sagen, wenn wir graduelle Wahrheitswerte wollen, dann gehen wir gleich auf den Fall von unendlich vielen Wahrheitswerten. Und wenn wir etwas anderes wollen, dann ist es in der Regel, oder so gut wie immer, so, dass das Interpretation oder Situationen sind, wo man eine endlich fertige Prüfung hat. Insbesondere eine dreiwertige oder vier. Und wir beginnen jetzt eben mit diesem zweiten Fall, wo ich das nicht graduell interpretiere und in unserem Sinne eben auch mit ähnlich vielen Wahrheitswerten. Und da wiederum gibt es jetzt, ich meine, das ist jetzt wirklich nur eine sehr grobe Klassifikation und jetzt kommt eine interessante Unterscheidung. Also im Rahmen dieser mehreren Wahrheitswerte und dieser nicht graduellen Interpretationen gibt es jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Und da gibt es jetzt zwei Standardfälle, die interessant sind und die zwei ganz grundlegend verschiedene Varianten von mehrwertiger Logik liefern, die sicherlich philosophisch auch die interessantesten sind. Ne? Wenn wir jetzt sagen, dass Fasselhaus philosophisch uninteressant ist, aber das wichtige Rätsel ist, dass wir es mit diesen 43 Logik verstehen. Und zwar wäre der eine Fall der, dass man die zusätzlichen Wahrheitswerte, das können einer sein oder auch mehrere Wahrheitswerte, die zusätzlich zu wahr und falsch haben, so interpretiert werden, dass sie dafür stehen, dass eine Aussage weder wahr noch falsch ist. Beziehungsweise, man könnte es auch so sagen, dass eine Aussage unentscheidbar ist. Und zwar hängt es tatsächlich mit diesem Begriff der Unentscheidbar zusammen, wenn man in der Logik geht. Und das ist ja ganz gut zu arbeiten, in der Ratsführungsmöglichkeit, wo man sich das in dieser tatsächlich so interpretieren kann. Man sagt, wenn ich eine Logik habe, dann nehme ich das auch mal in der Logik, wo ich zwar für viele oder die meisten Formeln angeben kann, ob sie wahr oder falsch sind, ob sie ein Theorem sind oder nicht, wo aber einige Formeln drinnen sind, für die das nicht möglich ist, die also unentscheidbar sind, dann kann ich das einfach, dieses Problem so in den Griff zu kommen, versuchen, dass ich einen dritten Wahrheitswert einführe und an diesen unentscheidbaren Formeln einfach diesen dritten Wahrheitswert zumachen. Und das ist dann so irgendwie in den Griff bekommen. Ich habe dann eine Situation, die grundsätzlich zweiwertig ist, wo aber einige Ausreißer drinnen sind, sozusagen, die dann diesen dritten Wahrheitswert zuführen. Diese Situation bezeichnen wir auch als, also diese Struktur eines Wahrheitswertes, dass er weder wahr noch falsch repräsentiert, bezeichnen wir auch als Truth Value Gap. Und die zweite Situation wäre dann das genaue Gegenteil, nämlich dass eine Formel, wenn sie den dritten Wahrheitswert zugeordnet bekommt, sowohl wahr als auch falsch ist. Und diese Situation wiederum können wir natürlich benutzen, um die von uns schon mehrfach diskutierte parakonsistente Logik auf der Ebene der mehrwertigen Logik in den Griff bekommen. Wir haben gesehen, es gibt da typischerweise ein Beispiel der Basislogik mehr als die haben schon kennengelernt, also Modallogik, wo wir das über die Rechnerlogik und jetzt werden wir sehen, wie man das über Mehrwertigkeit alles sehen kann. Und man spricht in diesem Zusammenhang, wo Weisswerte in der Form sowohl wahr als auch falsch ist, zum Truth Value Platz. Also Wald, also hinaus, das heißt, man muss eine Weise ansammeln. Oder Truth von Wahrheit. Also, es gibt mehrere Wahrheitswerte, die in einem Wahrheitswert quasi zusammengesammelt werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt diese Verfolgung, da kann man nicht so die Interpretation. Ja, es ist klar, dass diese zwei Interpretationen wirklich ganz grundlegend verschieden sind und dass sie zu Interpretationen der mehrwertigen Logik führen, die quasi in irgendeiner Weise diametral entgegengesetzt sind. Ein Fall, den wir nicht diskutieren werden, der aber sich irgendwie natürlich aus dieser Situation ergibt, ist dann der, wo man das dann miteinander kombiniert. Also die eine der ganz klassischen, standardmäßigen, mehrwertigen Logiken ist einfach eine vierwertige Logik, wo ich einen Wahrheitswert habe für falsch, einen für wahr, einen für weder wahr noch falsch und einen für sowohl wahr als auch. Also das ist ja sozusagen die Interpretation, die nichts anderes macht, völlig geradlinig als diese zwei Interpretationen miteinander zu verbinden. Aber eben weiß, was ich nicht gerade gesagt habe, aber das ist doch nicht extra diskutiert. Wichtig ist einfach, dass wir diese zwei Fälle uns anschauen, der Truth-Value Gaps und der Truth-Value Platz. Und das sind eben die zwei Abschnitte hier im Skript drum. Der erste Abschnitt mit dem Titel partielle Logik. Partielle Logik ist ein anderer Begriff oder ein passender Name für Logiken mit solchen Wahrheitswerten oder Truth-Value-Gaps. Warum passender Name, ist immer, glaube ich, klar. Wenn man sagt, der dritte Wahrheitswert steht dafür, dass ich in der Aussage jeder Wahl auch falsch ist, dann kann man sagen, diese Logik sollte partiell interpretieren. Ich weise einfach nur einen Teil der Formel meiner Sprache einen Wahrheitswert zu. Und bei den anderen Formeln gibt es einfach keinen Wahrheitswert. Aus welchen Gründen auch immer. Wir werden uns im Wesentlichen zwei Interpretationen anschauen. Die eine Interpretation ist die eher mathematische. Die haben deswegen keinen Wahrheitswert, weil sie unscheiß passiert. Das sind die aus der formalen Struktur dieser Logik heraus nicht möglich ist, einen Wahrheitswert zu identifizieren. Und die andere Situation, die philosophisch interessanter ist möglicherweise, ist die, dass man sagt, wir haben einfach diesen dritten Wahrheitswert, um Situationen beschreiben zu können, wo wir begrenztes Wissen nicht wissen. Ja? Also wir haben eine Situation, wo wir sozusagen, wir wissen halt nur ein bisschen was über die Welt oder nur anscheinend Dinge, die man wissen könnte, und müssen daher all jenen Aussagen, die nicht in unser Wissen reinfallen oder wo. Also, wenn wir nicht wissen, ist das wahr oder falsch, müssen wir dann diesen dritten Wahrheitswert zuweisen. Also die Situation von begrenztem Wissen wäre ja eine ganz klassische Anwendung dieser partiellen Logik. Für die partielle Logik gibt es jetzt zwei so Standard-Interpretationen, zwei formale Standard-Logiken, die man da verwenden könnte. Das eine wäre die Lukasiewicz-Logik, ich werde nicht mehr polnisch sprechen, aber das spricht so wie Lukasiewicz aus, oder sicher polnisch ist es dieses E mit dem Strichlaut, eben frei, eben deswegen, weil der Lukasiewicz einer der wichtigsten Pioniere der mehrwertigen Logik diese Logik vorgeschlagen hat. Und es sind ja die Wahrheitslagen drinnen für diese Logik. Man muss es einfach nichts anderes machen, als dass man entsprechen dieser dreiwertigen Interpretation. Man könnte jetzt den dritten Wahrheitswert mit I bezeichnen. 0, 1 und I. Eine passende Interpretation für alle Junktoren, die man aus der klassischen Logik kennt, hier. Und das schaut eben so aus, wir müssen jetzt nicht alle Junktoren aufzeichnen, aber beispielsweise bei der Negation würde das so aussehen, dass natürlich 0 zu 1 negiert und 1 zu 0, das ist eh klar. Das wird kaum eine Logik geben, die man nicht macht. Das ist nicht. Aber das I negiert dann wiederum zu I. Wenn man von einer Aussage nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist, dann weiß man natürlich auch nicht, ob die Definition da ist. Das ist ein ganz wichtiger Standardinterpretation für die spazielle Logik. Ähnlich naheliegend ist die Interpretation bei der Konjunktion oder Disjunktion. Wir schauen uns nur die Konjunktion an. Wenn ich da jetzt habe, den Wahrheitswert 0, I und 1 und wiederum 0, I und 1, dann wäre also Konjunktion von 0 und 0 wäre natürlich 0, das ist klar, wenn wir da Aussagen sind, und auch die Konjunktion natürlich falsch. Wenn beide Aussagen wahr sind, ist die Konjunktion wahr, wenn die eine Aussage wahr ist und die andere indifferent oder sozusagen die andere unentschieden ist, dann ist die Konjunktion auch unentschieden. Wenn eine der beiden Aussagen falsch ist, dann muss auch die Konjunktion falsch sein. Und wenn eine der beiden Aussagen unentschieden ist, dann ist auch die Konjunktion falsch. Wenn eine unentschieden ist, dann ist auch die Konjunktion unentschieden. Und deswegen, wenn beide unentschieden sind, dann ist auch die Konjunktion falsch. Ja, das ist relativ naheliegend. Der Unterschied liegt eben darin, dass man wiederum über die Unentschiedenheit, wenn man eine Konjunktion hat, wo eine Unentschiedenheit drin ist, eine wahre oder zwei Unentschiedene, das ist natürlich wieder unentschieden. Der einzige Punkt, wo es da eben verschiedene Interpretationen gibt, ist dann bei der Implikation. Und zwar habe ich da bei dem Lukasiewicz jetzt die Interpretation, die so ausschaut. Wenn die eine Aussage falsch ist, dann ist die Implikation immer wahr. Ja? Also das heißt, da bei 1, 1, 1, dann ändert sich auch bei der jeweiligen Situation nichts. Also falsche Aussage impliziert alles. Wenn die eine Aussage indifferent ist und die andere falsch, ist das Ergebnis indifferent. Und wenn die eine Aussage indifferent ist und die zweite indifferent, ist das Ergebnis 1, sagt der Lukasiewicz. Bei 1 ist es auch wieder klar, dass es 1 ist. Das ist also klassisch auch eine falsche Aussage und eine wahre sowieso würde eine wahre implizieren. Also das ist unzweifelhaft, das ist im Prinzip auch klar, da ist es nicht ganz klar. Dann eine wahre Aussage impliziert natürlich nichts Falsches, das heißt, das ist 0, das ist übernimmt aus der klassischen Logik. Eine falsche Aussage impliziert eine wahre Aussage impliziert eine wahre, das ist auch. Und wenn Psi wahr ist und es daraus gefolgt ist, Psi indifferent, dann ist nach Lukasiewicz auch das Ergebnis indifferent. Was auch naheliegend ist. Das ist ja gar nicht nur der einzige Punkt, der, wo es darum geht, um die Frage, I ist jetzt hier I. Ist diese Aussage jetzt, kriegt ihr den Wahrheitswert 1 oder kriegt sie wiederum den Wahrheitswert I? Und da würde eben der Lukasiewicz sagen, diese Aussage kriegt den Wahrheitswert 1. Er hat einen formalen Grund, warum er das sagt. Der formale Grund ist der, dass man sagt, dass die Aussage Phi impliziert Phi, möglicherweise eine Tautologie sein soll. Also, dass eine Aussage sich selbst impliziert, ist eine klassische Tautologie und mit Lukas Rewitz würde man auch für die partielle Logik die Gültigkeit dieser Tautologie. Also, wenn Lukas Rewitz ist das eine Tautologie. Bei der zweiten Variante, die hier klassischerweise diskutiert wird, nämlich der Flynn-Logik K3, hat man eben genau den Unterschied, dass man das anders interpretiert. Wir müssen das natürlich mal aufzeichnen, das Ganze. Wenn man da diese Anmerkung machen, muss man das bei K3 hier in der Wahrheitswert I herausgenommen. Bei K3 wird das die unentschiedene Wahrheit, die Implikation mit unentschiedener Wahrheit gekoppelt den Wahrheitswert unentschieden.
Ja? Ist das etwas, das nur im Moment unentscheidbar ist oder was generell unentscheidbar ist?
Ja, darüber müssen wir noch reden. Ja? Es ist unentscheidbar, ist es zunächst mal formal gesehen und der jeweiligen Interpretation, also nur im Moment könnte man sagen. Wenn man jetzt das Ganze verknüpft, zum Beispiel mit modalen Konzepten, was dann der restliche Text irgendwo nahelegt, dann könnte sich das ändern. Und dann wäre eben diese Idee mit diesem begrenzten Wissen dass man sagt, es könnte sein, dass jetzt in einem zukünftigen Zustand unser Wissen anwächst und dass dann einige dieser Formen, die jetzt in Weisheit die bekommen, im Endeffekt in Weisheit einfach. Und dann wäre sozusagen, würde man da eine zusätzliche Ebene hineinbekommen. Jetzt geht es aber wirklich nur mal darum, Unentscheidbarkeit jetzt im Moment. Und wie interpretiert man das? Und da hätte man eben Lukas Jelitsch, der für die Implikation diese Interpretation liefert, wo diese Implikation die impliziert die, der weiß ich, einzeln, der dadurch erreicht, dass das eine Tautologie ist, dann Clean ist das keine Tautologie. Weil er implizit I den Wahrheitswert I zuweist und dadurch ist klar, wenn beide Formeln I und Xi bei einer Implikation den Wahrheitswert I haben, dann ist diese Implikation nicht wahr, weil sie eben auch den Wahrheitswert I. Das ist der ganze Witz dabei. Der Interessierte macht es dann einfach deswegen, weil er sagt, ich muss Wahrheitswert 1 haben, das ist verliert, das ist doppelt. Und der Knie sagt, ich akzeptiere das aus dem und dem Grund, das kann man jetzt philosophisch diskutieren, wir haben das eh schon ein paar Mal angesprochen, das ist nicht ganz einfach, da jetzt wirklich eine zwingende philosophische Interpretation zu finden. Ich weiß, es wird sich auch nicht verschiedene Varianten dieser Logik geben. Man kann sich nur die Konsequenzen anschauen, die das hat, die formalen Konsequenzen, und kann sich dann überlegen, was ist für jeden jeweiligen Fall das Sinnvolle. Das ist bei dem Clean, also was bei dem Lukas Rewitz ergibt, ist, er hat zumindest diese Tautologie und hat dann verschiedenste Formeln, die mit dieser Formel irgendwie zusammenhängen, die wiederum Tautologie sind. Und bei dem Clean hat man die interessante Situation, dass nicht nur das Implizit Phi keine Tautologie ist, sondern dass diese Logik überhaupt keine Tautologie ist. Keine Tautologie, das heißt, es gibt keine einzige Formel bei der Clean-Logik K3, wo eine Formel nur aufgrund ihrer Form, ihrer logischen Form, nur aufgrund ihrer Struktur wahr ist, weil sie eben wahr ist in jeder möglichen Belegung mit Wahrheit. Vielleicht meine ich etwas ganz Wichtiges zu sagen vergessen. Und muss natürlich zusätzlich zu diesen Wahrheitstafeln auch sagen, was die definierten Wahrheitswerte sind. Ja. Und die signierten Wahrheitswerte gibt es in diesem Fall nur eine. Also wir haben die Wahrheitswertmenge, das ist klar, 0, 1 und i. Und der designierte Wahrheitswert ist nur der Wahrheitswert wahr. Also, sonst würde das ja alles nicht geben, was er da gesagt hat. Sonst, wenn ich dann I, wenn ich auch diesen Mittelheißwert hätte, dann wäre ja auch bei dem Kater I das wieder Tautologie etc. etc. Also, nur so kommt man natürlich zu dieser Situation. Also im Fall dieser Grinsenlogik gibt es überhaupt keine Tautologie. Und das ist eine Eigenschaft, über die man lange nachdenken kann. Das bedeutet einfach, dass in dieser Logik gewissermaßen jede Formel nicht trivial ist. Ja? Das heißt, jede Formel hat irgendwie eine nicht triviale Situation. Es gibt keine Formel, die nur aufgrund ihrer logischen Struktur wahr ist. Es gibt für jede Formel eine Situation, wo sie eben eine logisch denkbare Situation, wo sie an diese Glicken Wahlzeit, also diese Wahlzeit ausgefunden und eine solche, wo sie einen anderen Wahlzeit. Wie gesagt, also darüber kann man lange nachdenken und es ist wahrscheinlich eine Grundfrage bei der Frage, welche Form von partieller Logik man wählt, ob man jetzt den Fall haben will, wo es keine Tautologien gibt oder den, wo es schon gibt. Aber ich meine, das ist, was für uns entscheidend ist, ist einfach die grundlegende Situation. Also der Wahrheitswert in diesem Sinne interpretiert als weder wahr noch falsch, also als Funktion oder Gap. Und dann eben in dieser Situation das so aufzieht, den Funktion oder Gap sozusagen diesen Hinterweisheit nicht. Weil nie könnte ja auch falsch sein, und daher ist es kein Punkt der Wahrheit. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu der Interpretation, die schon angedeutet worden ist mit diesem ansteigenden Wissen. Und zwar, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit diesen unterschiedlichen Logiken? Oder mit einer solchen partiellen Dreiwertigen Logik? Der interessante Fall für uns ist eben dann der, dass wir sagen, wir haben eine Situation, wo, wie ich schon vorher gesagt habe, wir über einige Formeln unserer Sprache, unserer formalisierten Sprache, wissen, dass sie wahr sind. Ja? Also wir haben jetzt da alle Formeln unserer Sprache. Also dieses L, die Menge, wo alle Formeln drinnen sind. Und diese Formeln werden jetzt von uns bewertet. Also wir haben die Situation, dass wir müssen quasi eine formale Interpretation, eine semantische Interpretation finden, die unseren Wissensstand repräsentiert. Ja? Das wäre die Ausgangssituation. Und jetzt wird man in diesem Fall, dass wir nur begrenztes Wissen besitzen, wird man natürlich einige Formeln mit dem Wahrheitswert 1 belegen, von denen wissen wir, dass sie wahr sind. Einige Formeln wird man mit dem Wahrheitswert 0 belegen, von denen wissen wir, dass sie falsch sind. Und alle Formeln, die dann übrig bleiben, werden mit dem Wahrheitswert i belegt, weil wir einfach nicht wissen, was mit denen los ist. Das ist wichtig. Das ist so aussehen wie heute in 25 Jahren fällt genau in diesem Moment dann also irgend sowas, was man absolut mit, was man nicht voraussagen kann. Wie soll man das, konkretisieren? Deswegen müssen wir solche Aussagen aus unserer heutigen Sicht zum Wahrheitswert i zuweisen. Und jetzt kann man die daraus sich ergebende Situation, nämlich die Idee, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt in Zukunft, also in den zukünftigen Zuständen unserer Welt, unseren Wissensstand rekonstruieren, immer davon ausgehen natürlich, dass wenn wir sagen, was wahr oder falsch identifizieren, dass es dann noch wirklich wahr oder falsch ist, also das Wissen oder nicht nur Glauben oder Vermuten, gegeben diese Voraussetzungen werden wir, wenn wir in zukünftigen Zuständen unserer Welt unseren Wissensstand protokollieren, einfach immer eine Situation enthalten, wo zwar diese so mit diesen Wahrheitswerten belegten Formeln gleich bleiben, ja, also wenn was den Wahrheitswert 0 hat, dann bleibt er 0, wenn es 1 hat, bleibt er 1. Aber einige Formeln die den Wahlswert hier haben, werden in zukünftigen Zuständen andere Wahlswerte bekommen. Also wir werden einige Formeln, das ist sagen, wir können so ausdrücken, die Menge der Formeln, die den Wahlswert hier haben, wird immer kleiner werden und es werden immer mehr Formeln eindeutig identifiziert werden, als wahr oder falsch. Und das kann man repräsentieren an so einer Ordnungsstruktur. Man sagt, wenn eine Formel den Wahlwert 0 oder 1 hat, dann ist der unverrückbar, der bleibt einfach so. Ja, das heißt, ich kann dann nirgends mehr weiter hinaufgehen. Ich kann jetzt nicht von 0 noch weitergehen zu einem anderen Wahlwert und den da ändern. Wenn die Formel aber den Wahlwert 10 hat, dann kann ich in so einem, wenn ich das Hasse-Diagramm, wo ich immer nur von unten nach oben gehen kann, wenn sich was ändern soll, dann kann ich zu diesen zwei Wahlwerten gehen, nämlich entweder zu 0 oder zu 1, und wenn ich dann den Wahlwert sozusagen festgesetzt habe, dann gleich. Und wenn ich jetzt zwei, ich meine, das ist eine ganz einfache Festsetzung, was aber daraus folgt, ist formal gar nicht so absolut simpel. Wenn ich jetzt nämlich zwei Interpretationen habe, zwei semantische Interpretationen, die dieser Bedingung genügen, dann kann ich die als gewissermaßen mögliche Optionen heranziehen dafür, wie unser Wissensstand irgendwann in der Zukunft ausschauen könnte. Ja? Also wenn ich das so definiere, sage, dass dieses A irgendwas Zeichen kleiner gleich A', aber es ist natürlich eine analytische Sinn kleiner gleich, so definiert ist, dass das der Fall ist, genau dann, wenn der Wahrheitswert jeder einzelnen Formel eben in dieser Ordnungsbeziehung über diesen, Graphen definiert ist, geht von der einen zur anderen Struktur hin, dann kann ich das benutzen, um solche Situationen zu beschreiben, wo unser Wissen anwächst oder wo wir in der Zukunft irgendwann zusätzliche Informationen bekommen. Also das A' würde, wenn es in dieser Beziehung steht, eben einfach eine Struktur sein, in der entweder die gleichen Informationen enthalten sind wie in unserem gegenwärtigen Zustand, wie in dem A, oder noch zusätzliche Informationen. Ja? Das ist kein Wahlwert, der in A auf 0 oder 1 gesetzt ist, kann sich da ändern, aber es können sich Wahlwerte, die in A auf I gesetzt sind, können sich da ändern, jeweils auf 0 oder 1. Und auf die Art und Weise kann man verschiedene Dinge ausdrücken. Eine klassische Interpretation, die im Prinzip auf Aristoteles zurückgeht, meines Wissens, weil der eben diese Problemsituation beschrieben hat, wäre die einer Zeitlogik mit Supervaluation. Also Supervaluation bedeutet einfach, dass man in bestimmten zukünftigen Zuständen bestimmte Wahlwerte verändert, overruled sozusagen. Und zwar aufgrund folgender Überlegung, man sagt, ich habe jetzt, wenn ich also eine zeitlogische Situation habe, ich habe da einen Zustand A, der unsere gegenwärtige Welt beschreibt, und zwar alles beschreibt, das muss gar nicht jetzt epistemisch interpretiert sein, sondern das kann das durchaus auch alles interpretiert sein, dieser Zustand A, die Struktur, die diesen Zustand A charakterisiert, soll so gewählt sein, dass alles, was wir wissen können, über die Gegenwart, über die Vergangenheit, aber auch insbesondere über die Zukunft, in diesem Zustand enthalten sind. Also nicht nur unser faktisches Wissen. All das, was wir wissen können, muss in diesem Zustand enthalten sein. Und wenn ich jetzt da irgendeinen zukünftigen Zustand T hernehme, dann ist es nach dieser von Aristoteles überhaupt ein Gesetz, Naturgesetz, Physikgesetz, wie man das nennen soll, so, dass es immer so sein wird, dass es bestimmte Dinge gibt, die in diesem Zustand T einen bestimmten Wahrheitswert haben, also das ist irgendwo mit der Gegenwart in diesem Zustand zu tun hat, deren Wahrheitswert wir aber in diesem Zustand A einfach nicht wissen können, ja? Weil eben die Welt einem gewissen Indeterminismus unterworfen ist und weil es bestimmte Vorgänge gibt, die so komplex sind oder so nicht berechenbar oder vorhersehbar, dass es unmöglich ist, das von daher zu sehen. Und diese klassische Situation, diesen also einen klassischen Indeterminismus, könnte man eben genau mit so einer Logik und mit dieser partiellen Ordnungsrelation beschreiben, indem man einfach sagt, okay, ich habe jetzt da die Struktur, die mir diesen Zustand A beschreibt, und ich habe die Struktur, die mir den Zustand B beschreibt, und die müssen auf jeden Fall in dieser Relation zueinander stehen. Also kann der Zustand T, kann sich nichts ändern an den Wahlswerten, die wir wissen, dass wir heute schon haben, aber bestimmte Dinge stellen sich erst heraus im Laufe der Zeit, wie bestimmte Entwicklungen laufen, wie bestimmte Konstellationen sich ergeben, das wird sich erst herausstellen, das können wir auch dann, wenn wir unendlich viele Informationen haben, in unserem jetzigen Zustand nutzen. Also das wäre sozusagen eine typisch philosophische These, also ich will jetzt nicht sagen, dass das so ist, kaum das Wissen, dass es so ist, aber es geht einfach darum, dass es gibt eine philosophische These oder eine moralische, eine politische These, die sagt, es gibt da so einen Indeterminismus im Verlauf der Geschichte oder im Ablauf der physikalischen Ablauf der Welt, und diesen Indeterminismus kann man mit dieser Situation einer Super Valuation beschreiben. Die andere Situation wäre dann die, also die andere Situation wäre die, dass man sagt, ich habe eben nicht die aristotelische Situation, wo das quasi ideal mögliches Wissen, ideal mögliche Informationen über die Welt implementiert, sondern ich habe die Situation einer epistemischen Logik. Und die andere Interpretation wäre die epistemische Logik, wo man natürlich auch diese Zeit Dimensionen haben kann, wo man sagt, wir haben jetzt bestimmte Informationen, wir wissen bestimmte Dinge, und bei bestimmten Dingen sind wir uns nicht sicher oder haben wir nur Vermutungen und so, und die setzen wir halt jetzt einfach einmal auf Indifferent, und im Laufe der Zeit wird sich diese Datenbank sozusagen vervollständigen und werden wir die Lücken in dieser Datenbank ausfüllen. Ja? Und ich meine, das ist in dem Zusammenhang nicht zufällig, weil das ist eigentlich ein ganz naheliegende und standardmäßige Anwendung dieser Logik wäre eben genau diese Situation, dass also der Datenbank irgendwelche Dinge beschreiben soll. Man geht davon aus, dass die Informationen, die in der Datenbank drinnen sind, wasserdicht sind, aber bestimmte Informationen hat man einfach nicht. Und da muss man halt die Lücken, quasi Felder leer lassen. Und dieses Leerlassen von Feldern wäre in unserer Interpretation nichts anderes als eine Weise zuhören. Und dann kann ich das verändern. Und da wird uns das einen Formalismus liefern, wie wir diese Veränderung, diesen Zuwachs des Wissens in einer solchen Datenbank beschreiben können. Wenn die Datenbank ihrerseits kann dann natürlich wieder ein Modell sein, zum Beispiel für das Wissen, das wir in unserem Gehirn gespeichert haben, oder das Wissen, das man in einer bestimmten Wissenschaft besitzt und das effektiv integriert. Also da gibt es eine ganze Reihe von Anwendungssituationen für diese partielle Logik, die wir natürlich jetzt in den Detail diskutieren können. Für uns ist es einfach nur wichtig, diesen Begriff diskutiert zu haben, und das, was wir uns merken sollten, ist einfach, erstens einmal diese Idee, dass man den dritten Wahlschritt als weder wahr noch falsch oder ungescheit interpretiert, das ist zufällig. Und dann ist der Sachverhalt, der vor allem im Vergleich mit dem zweiten in der Situation wichtig ist, dass der das dritte Wahlschritt nach wie vor der Wahlschritt 1 ist. Okay, also das wäre das eine Beispiel. Und das zweite Beispiel Dieses, da betrifft man die Fantasterne. Das ist diese Dimensionsfelder Platz, beziehungsweise wiederum parakonsistent. Da würde ich dann mehrmals betrachten. Also, wenn man ein bisschen auf parakonsistente Logik. Ich habe ganz anderes Gefühl, dass man auch parakonsistente Logik ist. Das zweite Beispiel einer Formalisierung für parakonsistente Logik. Das ist vor allem auch deswegen interessant, weil es uns zeigt, wie wichtig es ist eigentlich, bei der Annäherung an diese nicht-klassische Logik zunächst einmal zumindest sehr formal vorzugehen und sich nicht von vornherein auf eine ganz bestimmte Interpretation zu fixieren. Weil wenn man das machen würde, wenn man zum Beispiel sagen würde, Modallogik steht nur für den Begriff der Notwendigkeit oder mehrwertige Logik steht nur für den Begriff des graduellen Maßstabs, dann würde man erstmal ganz wichtige draußen lassen und insbesondere würde man bestimmte Logiken einfach überhaupt nicht von bestimmt erscheinen. Und die parakonsistente Logik ist da sicher ein Standardbeispiel, wo man möglicherweise aus diesem Grund, weil viele, vor allem viele philosophische Logikerinnen und Logiker, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, eben doch solche Festschreibungen machen wollen. Sie sagen, Modallogik ist ja nur der Gesinn und Wenigkeit, etc. Vielleicht aus diesem Grund ist diese parakonsistente Logik sehr lange Zeit extrem umstritten gewesen, auch unter philosophischen Logikern, die da eigentlich meistens sehr tolerant sind. Und das ist die Diskussion ist einfach so abgelaufen, dass man nur gefragt hat, ist es überhaupt sinnvoll oder ist es völlig verrückt, so einen logischen Formalismus überhaupt zu diskutieren. Und ich meine, mir scheint es wahrscheinlich, dass der Grund für diese Diskussionen nicht darin liegt, dass da irgendwas ganz Fundamentales falsch ist an diesem Ansatz, sondern eher daran, dass es da so gewisse Verkrustungen gegeben hat und dass die Leute einfach zu stark sich auf irgendwelche versuchten Interpretationen fixiert haben. Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte ich gesehen, okay, ich habe da eine philosophische Problemstellung, die offensichtlich Sinn ergibt, nämlich zu sagen, es gibt Situationen, wo man, wir haben mehrere Beispiele genannt, entweder irgendwie widerstreitende Gefühle, die gleichzeitig auftreten, oder zum Beispiel die Situation in der Wissenschaft, ich habe eine inkonsistente Axiomenmenge, beziehungsweise auch in der Datenbank eine inkonsistente Datenbank, wo irgendwelche Fehlinformationen drinnen sind, sodass ich an zwei Stellen der Datenbank eine Information habe und die Negation dieser Information. Und es sollte trotzdem ich da Widersprüche drinnen habe, also Situationen, wo Phi, irgendeine Formel Phi und nicht Phi, gegeben meine semantische Interpretation oder meinen Wissensstand gilt, trotzdem sollte es möglich sein, hier nicht triviale Folgerungen zu haben. Also das ist alles auch das, wo wir gerade begonnen haben. Wir haben gesagt, normal in der klassischen Logik ist es so, dass wenn ich so eine Formel habe, als Axiom, oder als Annahme, die sich aus meinen Grundannahmen ergibt, dann bedeutet das jetzt, dass ich jede beliebige Formel Psi daraus folge. Also das ist ein Axiomensystem, das kollabiert oder explodiert, wie man das in der parakonsistenten Logik nennt, und einfach alles, die Folgen von allem und jedem. Also das ist natürlich auch eine Linie. Es wird in vielen solchen Situationen sehr wohl so sein, dass trotz dieser Inkonsistenz das ganze System von Annahmen nicht völlig sinnlos ist und dass es trotzdem viele nicht triviale Folgerungen geben sollte, die man ziehen kann, trotz dieser Widersprüche, die da irgendwo vielleicht drin sind. Und wir haben eine Lösung aufgezeigt anhand der modallogischen Interpretation, wir definieren einfach eine zusätzliche mögliche Welt zu der aktuellen Welt und definieren die Negation einfach über diese Welt A-Stern. Das heißt, ich habe in der aktuellen Welt sozusagen nur die positiven Wahrheitswerte bestimmt und Negation wird definiert als Falschheit nicht in A, sondern in A. Und dadurch kann es natürlich der Fall sein, dass ich das I und ja, das Symbol für die Negation nicht trivial sind. Also das, in der einen Welt kann das I gelten, in der anderen Welt kann das I nicht gelten und das ganze System kollabiert trotzdem nicht. Also, das wäre die eine Variante. Und die andere Variante wäre die, dass man einfach eine dreiwertige Logik hat. Dreiwertige Logik mit dieser Interpretation, dass der dritte Wahrheitswert ein Truth Value Blatt ist, also aussagt, dass eine Formel wahr und falsch gleichzeitig. Und da, aus dieser Interpretation heraus ist natürlich klar, dass man in diesem Fall bei den desigierten Wahlzeiten eine wichtige Änderung vornehmen muss. Also wir haben wieder dieselbe Wahlzeitmenge da drüben, 0, 1 und i. Und die desigierten Wahlwerte sind jetzt aber nicht nur das 1, sondern das 1 und i. Weil es ist klar, dass der desigierte Wahlwert eine Situation, die wahr enthält, gewissermaßen, dass ein Wahrheitswert, der wahr enthält, der Dezeption oder der informeller Beschreibung, natürlich ein Wahrheitswert sein müsste, der diesen desigierten Wahrheitswert nicht. Gewisserweise ist der Witz nicht das. Ja, also, man setzt einfach diesen dritten Wahrheitswert als diesen dritten Wahrheitswert ein und erhebt so automatisch, könnte man sagen, eine parakonsistente Logik. Von der formalen Seite her ist es so, dass man da sehr oft, als Standardfall, einfach diese Logik K3 verwendet. Ja? Das heißt, wir nehmen die Wahrheitstafeln, diese Turing-Logik K3, und übertragen sie auf diesen Fall der parakonsistenten Logik, in dem natürlich die ganze Situation und die Interpretation der Wahrheitstafeln anders wird, die Anwendung. Die Interpretation der Induktoren, weil wir andere Mengen von diesen vierten Wahrheitswerten haben. Ja? Also in der partiellen Logik war nur eins designierter Wahrheitswert. Und hier haben wir dann eben zwei designierte
Wahrheitswerte. Das war's.
Das ist also, du hast
den ja gerne. Super, danke. Das ist
schon. Also, wir haben jetzt hier zwei designierte Wahrheitswerte und daraus ergibt sich natürlich eine grundlegende Änderung der Bedeutung dieser einzelnen Wahrheitstafeln dieser Logik K3. Also zum Beispiel wird P oder nicht P, gut, das ist ein böses Beispiel, das oder nicht aufzeichnen kann, wird zu einer Tautologie. Das heißt, ich kriege natürlich dadurch, dass ich jetzt mehr Wahrheitswerte habe, die designiert sind, eine ganze Reihe von Tautologien heraus. Insbesondere das Phi bezieht Phi, natürlich wieder eine Tautologie. Also weil ich dann auch in dem Fall, wo ich I im Bezug I schreibe, als Wahrheitswert I herausbekomme, in dem Fall von K3, und das, weil eben I ein designierter Wahrheitswert ist, gibt es in dem Fall auch. Und daher ist Phi im Bezug Phi eine Tautologie. Wenn ich habe 1 im Bezug 1, was haben wir da? 1 impliziert 1 hat Wahrheitswert 1, 0 impliziert 0 hat Wahrheitswert 1 und i impliziert i hat Wahrheitswert i. Entschuldigung, wir sind jetzt da in der Pinschen-Logik, das wäre noch nicht gut, hat Wahrheitswert i. Und weil das jetzt ein designierter Wahrheitswert ist, in diesem Fall, ist es eben auch gültig und daher gilt für jede Wahrheitswertbelegung die Aussage phi impliziert phi. Ja. Das heißt, ich habe jetzt anders als in der K3-Logik im Fall der partiellen Interpretation, wo es keine Tautologien gibt, habe ich da eine ganze Menge von Tautologien. Es ist aber zum Beispiel nicht so, dass die Aussage nicht Phi und nicht Psi, nicht Phi und nicht Phi hier eine Tautologie. Das ist eben genau das, was wir eigentlich wollen. Also das heißt, wir wollen, dass eine Möglichkeit gegeben ist, wo dieses Vieh und nicht Vieh gelten kann, was eine wahre Aussage sein kann. Und das ergibt sich aus dieser ganzen Situation, wo wäre das möglich? Also Vieh und Vieh, da haben wir die Konjunktion. Das heißt, wenn zum Beispiel das, wenn beides I ist, zum Beispiel, wenn das Phi den Wahlswert I hat, dann wäre das nicht Phi, hätte auch den Wahlswert I. Und die Konjunktion von beiden hätte wiederum den Wahlswert I. Und weil es I, wenn designierter Wahlswert I hat, bedeutet das wahr. Das heißt, in dem Fall, wo ich zwei Formeln habe, die widerspruchsvoll sind, weil sie eben den Wahlswert I haben, was ja im Fall der parakonsistenten Logik bedeutet, wahr und falsch gleichzeitig, ist auch die Konjunktion von Phi und nicht Phi natürlich wahr, weil es eben diesen widerspruchsvollen Wahlswert bekommt, der wir in diesem Punkt von Wahlswert. Ich will jetzt nicht ausrufen und irgendwelche Beispiele auflisten. Es ist nämlich was wirklich wichtig ist und woran man, glaube ich, auch so ein erstes Verständnis dieser parakonsistenten Logik und auch des Unterschiedes zwischen parakonsistenten und partieller Logik aufnehmen kann, ist diese Standardsituation. Ich habe eine partielle Logik gegeben in dieser Logik K3, wo ich hier alles gut rein. Dass ich hier den Wahlswert I kriege, nicht 1. Diese partielle Logik hat die Eigenschaft, dass es keine Tautologien gibt. Das ist sozusagen implizit Phi keine Tautologie ist. Und die ganze Grundsituation ergibt sich eben daraus, dass diese dritte Wahlswert nur der Wahlswert 1 ist. Wenn ich dieselbe Logik K3 nehme, und so interpretiere, dass ich designierten Wahlswert 1 und I habe, dann ändert sich die Situation grundlegend. Ja, ich kriege ja plötzlich wieder eine ganze Masse von Tautologien hinein und habe aber trotzdem die Situation, dass dieses I und nicht I keine Kontradiktion ist, beziehungsweise nicht I und nicht I keine Tautologie ist. Das heißt, dass es Situationen gibt, beispielsweise wenn beide, wenn es I den Wahlswert I hat, wo das gelten kann, weil die Negation des Wahlswertes I wiederum I ist und weil die Konjunktion von I und I wiederum I ist und der Wahlswert I hier designierter Wahlswert ist. Das heißt, wir haben da eine zweite Möglichkeit, wie man sich der parakonsistenten Logik annähern könnte. Jetzt können wir uns die Frage stellen, was ist jetzt die bessere Variante, was ist die sinnvollere Interpretation ist besser, man macht das über diese über diesen Routley Star, nennt man das, über diese mögliche Weltenkonstruktion, wo es also quasi eine mögliche Welt gibt, die den positiven Wahlswert und die positiven Wahlswerte implementiert und eine andere mögliche Welt den negativen Wahlswert implementiert. Oder ist es besser, das Ganze dreiwertig zu machen? Ja? Also ich meine, ja. Das ist quasi eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar, man kann es nicht allgemein vornherein sagen. Es ist einfach, es ist nicht möglich, und das war das, was ich vorher angesprochen habe, dieses Problem, dass offensichtlich viele Logiker lange Zeit parakonsistente Logik, die das Logik akzeptieren wollten, es ist offensichtlich nicht möglich, die parakonsistente Logik einer dieser klassischen Möglichkeiten der Variation der klassischen Logik zuzuordnen. Ich kann jetzt sagen, parakonsistente Logik ist eine Spielart der Modallogik oder ist eine Spielart der Mehrfachlogik. Es ist einfach ein philosophisches Problem, es ist ein linguistisches Problem, auf einer Metaebene betrachtet natürlich insbesondere auch ein logisches Problem, aber ein logisches Problem, das ich anhand von unterschiedlichen Interpretationen, nämlich anhand von unterschiedlichen Interpretationen in unterschiedlichen Feldern der Logik annähern muss und wo ich dann für jede Situation, die ich habe, irgendwo in einer linguistischen oder philosophischen Problemstellung mir überlegen muss, was ist jetzt da die bessere oder die sinnvollere Variante des Zusatzes. Okay. Ja, wir haben jetzt noch gerade mal 10 Minuten, um die Fuzzy Logic zu machen. Wenn ich mir das genau entschuldigen, das ist natürlich diese Lehrveranstaltung hat zweifellos Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass Sie einen Überblick bekommen über eine Vielzahl von Spielarten der Logik, die Sie vielleicht nicht kennenlernen würden. Der Nachteil ist, dass wir einzelne Gebiete, die in der Literatur unglaublich umfangreich sind und was das also ganze Institute gibt, die nichts anderes machen, so in 5 Minuten abfangen müssen. Insbesondere die Fuzzy-Logik ist natürlich ein extrem Beispiel, weil das ja, warum ist das bei der Fuzzy-Logik so extrem? Weil das einfach eine der Logiken ist, die man in der Technik oder der Wissenschaft kriegt. Es gibt ja unzählige Anwendungen für die Fuzzy-Logik, die auf dieser Idee beruhen, die wir immer angedeutet haben, dass ich eben als Menge von Wahrheitswerten dieses Intervall 0,1 ja? Und das ist natürlich gerade in Situationen der Technik oft sehr sinnvoll, wenn man sagt, ich kann es aufgrund irgendwelcher Berechnungen, kann ich einer einzelnen Aussage genauso einen graduellen Wahrheitswert zuordnen. Ja? Und dann kann ich man kann ja Formalismus nehmen, kann das alles einspeisen und kann da halt herumschauen. Und dann schaue ich, was passiert, wenn ich, das, wenn ich die Konjunktion biete mit einer anderen Aussage, die ich hoffe, kann. Und weil das erstens einmal rein intuitiv und auch von den Rahmenbedingungen, die in der Situation der Technik herrschen, extrem naheliegend ist, das zu machen, weil aber auf der anderen Seite es da eine unglaubliche Vielzahl von Möglichkeiten gibt, diese Dinge zu, formal zu interpretieren, die teilweise geradezu entgegengesetzt sind. Ja? Also ich kann zum Beispiel Konjunktionen auf unterschiedlichste Art und Weise interpretieren, oder Disjunktionen. Es gibt da überhaupt keine verbindlichen Sachen, sind vielleicht von der Negation. Die 1 minus den Wahlwert definieren, das ist relativ naheliegend. Und aufgrund dieser Vielzahl von Spielarten ist es ein Riesengebiet einfach für mathematische Präzisierungen, für Formalisierungen, Beweise von dem und jenem. Und es gibt also eine Riesenliteratur dazu. Es gibt Kongresse, die da stattfinden. Also zum Beispiel in Wien an der TU, das ist der Logikinstitut, die machen hauptsächlich Fuzzy-Logik. Deswegen ist es leicht problematisch, das ist ganz kurz abzuhandeln, aber auf der anderen Seite hat es einen Sinn, einmal 2 oder 3 Grundkonzepte vorzustellen, denen man immer wieder begegnet. Also, ich meine, diesen Begriff der T-Norm, der da grundlegend ist, wenn man es weglassen, ich sage nur kurz, worum es da geht. Diese T-Norm, dieser Begriff der T-Norm ist einfach eine Möglichkeit, für diese Fuzzy-Logik irgendwie so eine allgemeine axiomatische Grundlage zu finden. Man definiert, ähnlich wie bei diesen Normalbedingungen für Jung-Thor, die wir aus der allgemeinen Wertung bekannt haben, Bedingungen, die beschreiben, wie sollte so eine Fuzzy-Logik ausschauen. Wie schaut so eine Fuzzy-Logik aus? Dass das alles zusammenstimmt, dass ich immer ein sinnvolles Ergebnis für meine Wahrheitswerte bekomme und dass sozusagen das ist eine Axiomatisierung aller möglichen Fuzzy-Logiken. Die aber dann, wie gesagt, eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten offen lässt und das ist uns ermöglicht, dass wir zum Beispiel Konjunktion, Disjunktion und Implikation auf ganz unterschiedliche Weisen zu definieren, die alle im Rahmen dieser Themen, dieses Thema Formalismus drin sind. Was wir uns anschauen wollen, ist nur ein Beispiel, ein philosophisches Beispiel und eine Andeutung darüber, wie die formale Interpretation dafür ausschauen könnte, wo wir eigentlich mit unseren Jungtoren gar nicht beschäftigen müssen. Und dieses Beispiel ist deswegen schon gewissermaßen repräsentativ, weil also auch Experten der Fuzzy-Logik sicher sagen werden, dass das ein grundlegendes Problem der Fuzzy-Logik ist und dass sozusagen, wenn man beschreiben will, was macht diese Fuzzy-Logik, eigentlich immer mit diesen sogenannten Sorites-Paradoxien beginnt. Die sind, glaube ich, aus Platon, wenn man alles deutsch. glaube ich mir nicht, dass das stimmt. Antikes Beispiel. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Beispiel, das irgendwie in einem platonischen Dialog vorkommt. Ich weiß nicht, das kennt jemand diese Sachen, oder soll ich das? Also ich glaube, es ist ein platonischer Dialog, in dem das erwähnt wird. In dem also ein Dialog zwischen Sokrates und Sokrates, keine Ahnung. Aber das Problem ist, aber das können wir in Google das eingeben und können das irgendwas ausgeben. Das Problem, das die diskutieren, ist allerdings ein sehr klar überschaubares. Und zwar geht es im Prinzip um die Frage von Wahrheit. Es geht um die Frage, wir haben Begriffe, die wir in der Sprache verwenden, auch in Wissenschaften und Sprachen, die ganz offensichtlich vage sind. Und solche Begriffe sind zum Beispiel der erste Begriff, der in diesem Dialog, der hat sogar irgendwann mal gesprochen, in diesem Dialog abgehandelt wird, ist der Begriff des Haufens. Also wie viele Sandkörner ergeben einen Haufen? Ja? Das ist irgendwie eine ganz simple Fragestellung, ganz offensichtlich. Ja? Also ich habe jetzt da eine Menge von Sandkörnern, die die Wissenschaft mathematisch beschreiben will. Und es ist klar, wenn ich jetzt zwei oder drei Sandkörner hinlege, dann geben sie keinen Haufen. Ja, weil dass sie einen Haufen geben, müssen sie irgendwie mal zumindest irgendwie so übereinander gemacht sein. Ja? Und klar ist auch, dass wenn das jetzt, was ich 10 auf 5 Sandkörner sind, dann ergeben die einen Haufen. Also die liegen dann halt irgendwie so in einem Haufen da und in einem Haufen. Ja? Also ich kann jetzt bei dieser einen Sandkornmenge, kann ich sagen, die hat nicht die Eigenschaft, einen Haufen zu bilden. Und bei der zweiten kann ich sagen, die hat diese Eigenschaft. Ja? Und da macht es eben dann der Sokrates oder Sorites oder wer auch immer, macht jetzt dann, wie es geht,
bitte?
Achso, es ist für Haufen. Ja. Wahnsinn. Also das ist eine der größten Blamagen. Das wäre es gut, dass wir alle vernetzt sind. Aber ich glaube, also, vielleicht können wir uns auch schon in mich rechnen und sagen, ich das war Sokrates. Oder schauen Sie doch nicht nach. Ja, also es geht um den Haufen und das Gedankenexperiment, das jetzt Sokrates oder wie auch immer anstellt, ist folgendes. Er sagt, okay, du akzeptierst jetzt, also zu seinem Gesprächspartner, wenn es denn jetzt 10 auf 5, also 100.000 Sandkörner sind, dann ist es ein Haufen. Was ist jetzt, wenn du von diesem Haufen ein Sandkorn wegnimmst, ist es dann auch ein Haufen? Aber das ist natürlich wieder ja. Ja. Also kann man folgern, wenn ich eine bestimmte Anzahl, wir machen das mit n, wenn ich eine bestimmte Anzahl n habe, eine Sandkornmenge mit n Elementen, die einen Haufen bildet, dann folgt daraus, dass auch das S n minus 1 ein Haufen. Ja, das ist sozusagen die Formalisierung der Geschichte, die wohin der Gesprächspartner eine positive Antwort gegeben hat. Ja, und das ist natürlich mathematisch trivial, dass, wenn man das akzeptiert als Aktion, dass daraus sich folgt, dass jede Menge von Sandkörnern mit n kleiner sind als 5 ein Haufen. Ich kann jedes Mal wieder ein Sandkorn wegnehmen. Wenn das ein Haufen ist, muss auch das mit einem Sandkorn weniger aufgesetzt. Das ist sogar der vollständige Induktion, den man da anwenden kann. Und ja, damit es muss notwendigerweise auch ein einzelnes Sandkorn aufgesetzt. Das ist die eine Möglichkeit, diese Paradoxie zu formulieren. Die andere Möglichkeit, die aber exakt das gleiche mit dem Auslauf, ist die mit dem mit der Frage, wann ist eine Person zum Beispiel groß? Also in dem Fall ist es eben ein appellatives Prädikat, jemand ist groß. Wenn man das Beispiel fragt, und das ist im größten Menschen der Welt da, der sucht dann groß sein, das ist dann 247. Dann wird man natürlich diese Frage, ist der jetzt groß, mit Ja beantworten, Also wieder Sokrates fragt den Gesprächspartner, jetzt für diese Person P 247 sozusagen, hat sie die Eigenschaft G? Sagt er natürlich ja. Und dann fragt er ihn, okay, und meine zweite Frage ist jetzt, wie ist es mit einer Person G, mit einer Person, die um einen Zentimeter kleiner ist? Also G N minus 1 sozusagen wieder. Hat die dann auch die Eigenschaft groß zu sein, muss ich hier die Antwort. Und das ist genau dasselbe Spiel. Wenn Sie das verallgemeinern und wenn Sie akzeptieren, dass wenn eine Person groß ist, dass dann auch eine Person, die 1 Meter kleiner ist, groß ist, dann ist jede Person. Ja? Ich muss einfach auch eine Person mit 1 Zentimeter nicht dann groß. Also, das ist einfach, das ist ein klassische Paradoxie, ein klassisches Gedankenspiel. Man bricht ein paar Grundannahmen und aus diesen Grundannahmen, die für sich genommen zunächst plausibel erscheinen, folgt das Absurde. Die Frage ist jetzt, wie kann man dieses Problem lösen? Ich meine, es gibt ja nämlich 100.000 Antworten drauf und das ist groß diskutiert worden und wird nach wie vor etwas diskutiert, aber es gibt eine Standardantwort, die die Fuzzy Logic liefert und diese Standardantwort können wir uns anschauen. Und zwar sagt die Fuzzy Logic jetzt, okay, das Problem liegt im Sinne der Fuzzy Logic darin, dass hier von vornherein ausgeschlossen wird, also es wird sozusagen von vornherein postuliert, dass dieser Begriff natürlich die Waage ist. Es wird von vornherein ausgeschlossen, dass es sowas gibt wie einen Schwellwert. Also wenn es zum Beispiel eine Situation gibt, wo eben eine Person, die jetzt 2 Meter oder 1,89 Meter ist, noch groß ist, eine Person, die 1 Zentimeter kleiner ist, ist dann nicht mehr groß. Das ist mal ausgeschlossen und diese Grundannahme verwirrt die Fuzzy Logic oder steckt zumindest in Frage. Das heißt, zumindest die Grundannahme zumindest verwirren. Anders ausgedrückt, man kann dieses Säugesparadoxie, gewisse Fuzzy Logic, nur dadurch lösen, dass man irgendwo eine Schwelle einführt. Ja. So, macht man Folgendes. Man ordnet einfach jetzt, also das beste Beispiel ist, dass die Maus ist, habe ich aber da auch gebracht. Ich ordne da Wahrheitswerte zu. Wenn der Haufen aus 0 Satzkörner besteht, hat er die Aussage, dass er ein Haufen ist, den Wahrheitswert 0. Und dann bilde ich da. Genau, das ist der Wahrheitswert 0. Und dann bilde ich da so eine Reihe, sodass je nachdem, wie viele Sandkörner der Haufen hat, der Wahrheitswert steigt, also ich habe da einfach so eine Formel. Genau, die Formel 1 minus 1 durch n plus 1. 1 minus 1 durch n plus 1. Wenn ich da 0 einsetze, habe ich 1 minus 1 ist 0. Wenn ich 1 einsetze, 1 Sandkorn, habe ich 1 durch 2, 1 minus 1,5 ist 0,5. Das heißt, bei 2 Sandkörnern habe ich 0,5. Bei 3 Sandkörnern habe ich. Also, er ist natürlich um 0,66 und so geht es immer weiter. Ich komme nie zu 1 hin. 1 wäre in dem Fall, wo das n gegen unendlich oder das n gleich unendlich ist. Hätte ich weiß, ja. Das heißt, ich mache einfach mal so einen Ansatz. Ich sage, okay, das geht. Ich kann mir mal retten, in so einer Phase Logic schiebt es, ich stelle eine Formel auf, wo man sagt, das kann ich nicht akzeptieren. Kriegt dann für jede beliebige Anzahl von Sandkörner von 0 bis unendlich ein Wahrheitswert und jetzt muss ich nur mehr irgendwie diesen Schwellenwert festlegen. Ja, das heißt, ich muss mir jetzt einfach entscheiden und muss sagen, ich lege jetzt zum Beispiel fest, ab 0,97532 ist die Person groß und darunter ist sie dann klein. Ja? Und dann, wenn ich mich dafür entschieden habe, dann nehme ich einfach das Intervall zwischen diesem X und dem 1, definiere ich dann als die Menge der Designierten Wahl. Und damit sind wir wieder bei dem Ausgangsbegriff der Designierten Wahl. Das heißt, ich setze einfach fest, dass dass der designierte Wahlswert nicht nur eins ist, also nicht nur unendlich große Haufen sind, nicht nur unendlich große Sandkorn in diesen Haufen, sondern auch endlich groß. Und dann muss ich halt da irgendwo muss ich eine Grenze einführen, sagen die Phase-Logik dann, das kann natürlich irgendwie komisch und gewaltsam sein, aber ich muss ja das machen. Und da kann ich damit arbeiten. Wir haben jetzt zeitmäßig jetzt leider ein kleines Problem, aber wie immer, aber vielleicht noch ganz kurz, also der Witz dabei ist einfach der, oder das, wo die Diskussion einhakt, das ist eben der Punkt, dass man eigentlich nichts sagen kann. Für technische Situationen ist das wunderbar. Bei den Technikern kann es relativ wurscht sein, das ist ja nicht um Wahrheit in einem höheren Sinne, das ist jetzt wirklich groß, diese Person, sondern dem geht es einfach darum, einen Formalismus zu haben, mit dem man arbeiten kann. Und der definiert halt das, dann ist ja herausfinden, welche Person wird das als groß bezeichnen, welche als klein, und dann bildet er da halt irgendwelche statistischen Werte heraus, schmeißt das in ein Programm rein und kriegt dann halt irgendeinen so einen komischen das funktioniert. Also das heißt, man kann nichts dagegen sagen, das zu verwenden, weil der Formalismus einwandfrei geht. Das, was man aber philosophisch natürlich einwenden kann und immer wieder einwendet, ist, dass es ja trotzdem einen Willkürlichkeitsgrad hat, den man da einfach nie rauskriegt. Also es wirkt irgendwie so, wie wenn man dann schon nogeln würde. Warum sage ich jetzt gleich, aber warum lasse ich den ganzen Formalismus weg und sage, die Person sind 1,82 ist groß, wenn er sagt, dann ist es gut. Weil formal läuft das in letzter Konsequenz auf dasselbe raus. Und wie gesagt, leider aus Zeitgründen, wir haben jetzt keine Zeit mehr, das zu diskutieren. Wir könnten zum Beispiel eine ganze Lehrveranstaltung dazu machen oder mehrere, also diesem Problem der Wahrheit. Das ist undeutlich geschrieben, war auch gar nicht nur zusammen mit Fazit-Logik. Aber ich glaube, es ist ungefähr, dass da ein Problem existiert. Ja. Das lautet einfach, wenn ich so einen Wahlbegriff habe, der in irgendeiner Weise quantifizierbar ist, dann ist es eben ganz schwer, da eine Balance zu finden zwischen dem Quantifizieren dieses Begriffes, wo man dann irgendwie immer irgendwelche rationalen und nachvollziehbaren Grenzen einführen muss und der Tatsache, dass dieser Begriff ganz offensichtlich als vager Begriff in der natürlichen Sprache, Psychologen oder sonstigen Gründen funktioniert. Das ist ein wichtiger Problem.
Ja. Und man kann doch auch, hätte ich gedacht, in der Fuzzy-Logik den Quellenwert auch wieder indifferent machen.
Wieder falsifiziert, ja. Ja. Und das können Sie dann immer so weitermachen, aber
nein, aber das wird ja auch gemacht, sozusagen,
ja, klar.
Bei 5 Grad ist das die Weizen einschaltet oder so.
Das ist völlig richtig, aber das Problem ist, wenn man länger Zeit hätte, könnte man das alles diskutieren. Das Problem ist aber, dass Sie ja wieder, wenn Sie das falsifizieren auf einer Metaebene, irgendwo einen Schwellenwert einführen müssen für diese Falsifizierung. Das heißt, Sie können das dann in unendlich vielen Stufen falsifizieren und haben dann halt irgendwann einmal den Schwellenwert auf der 10.000. Stufe oben. Es bleibt aber immer ein Schwellenwert. Ja? Das Problem ist, man kriegt das irgendwie nicht richtig raus, ja? diese Anforderung, dass man da einen Schwellenwert festlegen muss. Und das, ich will da auch überhaupt nicht dazu tendieren, dass da irgendwas für oder gegen die Fuzzy-Logik zu sagen. Das ist schon wieder falsch. Ja? Das ist ein hochinteressanter Formalismus, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, eben diese klassische Paradoxie, die aus der Antike stammt, zu lösen oder einen Vortrag zu machen. Aber das Problem ist einfach, das ist für viele keine befriedigende Lösung. Gut. Das ist hier auf der Homepage auch. Also in diesem Unrechten da wohl ausreichlich. Naja, also falls es nicht ausreicht, es ist auf der Homepage drauf, genau der gleiche Zettel. Das sind jetzt einfach ein paar Beispielfragen, dafür, wie diese Prüfung ausschauen kann. Ich sage noch einmal dazu, aber bitte, es kommt natürlich nicht diese Frage. Ja,
nein.
Also, diese Beschwerde bitte die nicht stellen, wenn das nicht gelingt kann.
Aber die Länge?
Nein, die Länge kommt auch dazu. Ich glaube, es wäre unfair, ihr habt gesehen, wenn das sind jetzt 7 Fragen. Ja? Wenn jede Frage ist ein Punkt und den Punkt kriegen sie entweder oder sie kriegen ihn nicht. Ja? Weil das wäre sonst ist das viel zu stark nach diesem 5-Punkte-Prinzip. Ja? Dadurch, dass man mehrere Antwortmöglichkeiten hat, ist es eben nur dann fair, wenn man da wirklich sagt, bei jeder Frage entweder 1 oder 0 und es ist ja auf jeden Fall mehr. Also 20, 30, 40, 40, 40, 40, 40. Was die Möglichkeit des gut zu machen, glaube ich, eher erhöht, weil sonst kann man immer abbrechen. Generell zu dieser Art von Fragen. Wichtig ist einfach, dass Sie es jetzt einmal in Ruhe durchlesen und sich das anschauen, weil das Schwierige an diesen Fragen ist, man muss sich extrem stark konzentrieren und sich die Fragen extrem genau lesen. Man muss quasi neurotisch pedantisch sein, auch bei den Lesen der Antworten, weil man sie unglaublich leicht vertut. Und wenn es da irgendwas, wo man es eh weiß, dann irgendwie anpassen oder nicht anpassen. Nein, nein, es sind eben mehrere Möglichkeiten richtig, möglicherweise. Also das Problem ist, wenn es nur eine Art von Choice ist, ist es richtig oder falsch. Ja?
Dann,
ja, okay, das ist mindestens eine richtige, das ist eine ganz fiese Methode. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass mehrere richtig sind. Wir gehen sehr schnell noch durch, wenn Sie, wenn Sie vielleicht sagen, nicht mehr zu. Und wie gesagt, also entscheidend ist, dass Sie sich das einmal überlegen und diese Art, wie Sie die Fragen stellen, anschauen, weil man kann sich da wirklich leicht vertun. Aber natürlich, ich werde versuchen, die Fragen möglichst so zu halten, dass Sie das beantworten können, wenn Sie das einfach das Griff und gelesen haben und nichts auswendig können. Also gehen wir es da rein auf durch, zum Beispiel die erste Frage. Die erste Frage war deswegen, weil der ich weiß nicht, der Kollege da, der hat das geschrieben, das ist ein, so ein Druckfehler im Skript und drinnen ein peinlicher, und zwar, dass die Definition der Implikation nicht wirkt. Also, das ist drinnen nicht wie impliziert. Und das ist natürlich keine Definition der Implikation. Das ist der einzige Fall, der in der Implikation ausgeschlossen ist. Jetzt könnte man zu dieser Implikation mehrere Fragen stellen. Zum Beispiel, erstens, die klassische Implikation ist philosophisch-linguistisch problematisch, also klassisch interpretiert ist, weil zutreffendes Ankreuzen. A. Aus jeder falschen Aussage beliebiges Folgen. Ist das zutreffend? Ja, haben wir hier heute schon ein paar Mal gehabt. Ja. B, aus jeder wahren Aussage beliebiges folgt, ist nicht zutreffend, das war genau das jetzt. Deswegen ist es wichtig, das dazu zu sagen, sonst können Sie auf das Skriptum berufen. Und das dritte ist dann, jede wahre Aussage, die Folgerung, ist die Folgerung jeder beliebigen Aussage. Trifft zu. Ja. Also eine wahre Aussage kann nur. Genau. Oder ganz ähnlich, das ist nur eine Variante. Das kann irgendwie formal gestellt sein, die Frage oder anhand von Beispiel. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt, wenn man die darin kalte Folgerung klassisch interpretiert? A. Wien liegt am Ural, also liegt Krems an der Donau. Das ist wahr. Ja. Also was falsch im Vortrag. Krems liegt an der Donau, also liegt Wien am Ural.
Falsch,
weil die aus einer Warnaussage nicht falsch geschrieben war. Krems liegt am Ural, also die Queen am Ural. Ist wahr, weil ich eben aus einer falschen Aussage alles folgern kann. Und Wien liegt an der Donau, also liegt Krems an der Donau. Ist auch wahr, weil. Also, dann die dritte. Welche der folgenden Aussagen trifft auf die Logik zweiter Dinge höherer Stufen mit Standardsemantik zu? Das ist aber eine schwierige Frage, das ist dann, dass man interessieren kann. A. Diese Logik, also die Logik zweiter oder höherer Stufe, ist unvollständig. Trifft das zu? Trifft zu. Ja? Also die ist tatsächlich unvollständig. B. Die Arithmetik der natürlichen Zahlen ist in ihr nicht axiomatisierbar.
Nein.
Das trifft nicht zu, weil ich die Arithmetik der natürlichen Zahlen eben axiomatisieren kann. Das ist eben sozusagen der Witz bei der Logik zweiter Stufe. dass ich ein Axiomensystem für den natürlichen Fall angeben kann, zum Beispiel die Piramaxiom. Ein Quantifizieren über Merkmale ist unmöglich.
Das ist falsch.
Falsch, weil es eben genau der Witz ist, dass man über Merkmale quantifizieren kann. Also ich kann nicht das Seitenstufe quantifizieren über Prädikate. Vierte Aussage, man kann stets über alle über einer gegebenen Domäne möglichen Relationen quantifizieren. Das ist wahr. Ja. Das ist eine schwierige Frage, weil da geht es um diese Geschichte mit Standardsemantik. Ja. Wenn da stehen würde Henkin-Semantik, dann wäre diese Aussage falsch, weil ich in der Henkin-Semantik eben nicht stets über alle über den Mund gegebenen möglichen Relationen quantifizieren. So, dann vierte Frage. Das heißt, es ist einfach eine Formel, die da steht, und Sie sollen feststellen, was ist der korrekte Beschreibung dieser Formel. Da geht es einfach darum, nur dass Sie diese Notation irgendwie im Kopf haben. Das ist diese Lambda-Notation, Lambda x, x ist gleich Pfeil a. Wie könnte man diese Aussage beschreiben? A, das definierte x, das die Bedeutung des Namens a bildet. Geht das? Nein? Ja, das definierte x ist der andere Operator, das ist der Iota-Operator. Ja. Lambda, der Lambda-Operator ist eine Eigenschaft der Bestellung. Also deswegen ist es falsch. Die Identität eines a mit dem Vorgänger von x. Das ist falsch, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist eher ein Inwieweit, das ich machen werde, aber es kommt sicher manchmal vor. Man muss es lesen, es kommt irgendwas vor. Nachfolge ist, aber daher ist natürlich auch C falsch, denn jeder sich für die Nachfolge von A ist einfach. Hat uns keine Bedeutung gehabt, das Bild. Das vierte dann, das Merkmal eines X identisch mit der Bedeutung von A zu sein.
Das ist es jetzt. Ja. Stellen Sie auch Fragen, wo keine Antwort richtig
ist. Nein, haben wir schon gesagt, wir laden, also es ist, eine ist immer richtig. Ja. Also das ist sozusagen im Sinne der Ferne, weil sonst wird es überhaupt anstrengend. Dann fünftens, die Logik S4 ist dadurch definiert, dass ein bestimmtes Bestimmungsstück reflexiv und transitiv ist. Ja, das sage ich jetzt einfach einmal. Und was Sie jetzt sagen sollen ist, was ist dieses Bestimmungsstück, das reflexiv und transitiv ist? A, die Relation R über der Menge der gültigen Formeln, oder B, die Menge der möglichen Welten, oder C, die Relation R über der Menge der möglichen Welten, oder D, die Formel Castorp. Was würden Sie sagen? Genau. Ja. Also in dem Fall nur drei. Die Antwort C ist richtig, die Relation über der Menge der möglichen Welten. Also wenn Sie das Skript nun durchlesen und Sie das alles nochmal vergegenwärtigen, dann sollten ein paar so Begriffe hängen bleiben. Also wie gesagt, ich frage sicher nicht, durch welche Ordnungseigenschaften ist die Modallogik S4 gekennzeichnet, wo Sie dann sagen müssen, dass es reflexiv und transitiv ist. Ja? Also das, die brauchen jetzt nicht mit der Tabellen auswendig lernen. Aber was ich frage ist, das sind so Fragen, was ist das eigentlich? Was wird da eigentlich? Was ist das eigentlich reflexiv und transitiv? Worauf beziehen sich diese Ordnungszuschreibungen? Und das ist eben die Relation über der Menge der möglichen Welten. Diese Vergleichbarkeit und diese Dinglichkeit. Die Frage 6, wie wird bei der von uns diskutierten modallogischen Konzeption der parakonsistenten Logik die Negation definiert? Das ist das, was wir vorher schon angesprochen haben. Erste Möglichkeit, anhand einer irreflexiven Relation R über der Menge der möglichen Welten. Nicht Phi gibt in A genau dann, wenn Phi in allen A Sternen mit R A A Stern. Was halten Sie über der Möglichkeit? B, anhand einer jedem A zugeordneten möglichen Welt A Stern, definiert man nicht, Phi geht in A, genau dann, wenn Phi nicht in A Stern.
Ja.
Bin gut. Wir haben es vorher gesagt, das ist und C wäre dann anhand einer jeder Formel Phi zugeordneten Formel Phi Stern, Phi geht in A, genau dann, wenn Phi Stern nicht geht in A. Das ist auch nichts. Ja. Und 7, welche informelle Bedeutung hat der dritte Wahrheitswert in der mehrwertigen parakonsistenten Logik? Das sollte leicht sein. Ja? Eine Formel ist weder wahr noch falsch, eine Formel ist wahr und falsch gleichzeitig oder eine Formel ist 7.
C.
Was ist die richtige Antwort?
Wer erfahrt?
Ja. Also ich habe jetzt alle drei Möglichkeiten gehört, ich glaube, mehr Leute. Mir ist klar, dass es nicht ganz einfach ist. Ja, das ist aber schauen Sie die Fragen in Ruhe an, gehen Sie noch über das Bild.
Hast du gesagt, wie viele Fragen kommen?
Ja, es sind auf jeden Fall mehr als 20, 30 Fragen. Sie haben auch in Ruhe, es müssen alle Ruhe lösen, das ist
Patient.
Ich rate Ihnen auch, schieben Sie die Prüfung nicht so weit hinaus, wenn Sie jetzt in der Vorlesung waren und das erste Mal anwesend, dann haben Sie eben eh das Ding noch in Erinnerung, dass
Sie es nicht mehr so gut
machen können. Ich habe auch die Teile, die man macht, dann werden Sie sicher klingt, das nächste Woche. Das hoffe ich. Nächsten Donnerstag. Hier um 15.15 Uhr oder dann im März den Termin weisen. Ich bin ja drin. Ja, sicher.